Dümdi-düm-di-düm, es ist mal wieder Zeit für Tea Time, deinem Podcast über Zeit und Selbstmanagement für Königinnen. Und heute spreche ich über ein sehr königliches Thema, über ein sehr herrschaftliches Thema, das ganze Thema Prioritäten setzen. Etwas, was ich immer wieder gefragt werde, sowohl von Unternehmen, die Seminare bei mir beauftragen oder auch von den Seminarteilnehmenden selbst im Raum, aber auch natürlich von den Klientinnen und Klienten. Immer wieder werde ich gefragt, wie kann man denn gut Prioritäten setzen? Wie kann ich gut Prioritäten setzen? Und meistens wird die Frage ganz anders formuliert. Meistens ist die Frage, Thea, gibt's da nicht irgendein geiles Tool? Gibt's da nicht irgendein Werkzeug, eine Methode, ein Modell, am besten vielleicht noch eine App, mit der ich gut Prioritäten setzen kann? Und die erste Antwort darauf tatsächlich von meiner Seite aus lautet nein. Wenn du meinst, mit der Frage, mit der Herausforderung, dass du auf der Suche bist nach einem Werkzeug, einer Methode, die dir sagt, was du heute als erstes, zweites und drittes tun solltest oder musst, dann nein, dafür gibt's kein Werkzeug. Es bleibt dabei, wir müssen es selber entscheiden. Es bleibt dabei, du musst es selber entscheiden. Und es bleibt dabei, es ist mit Denken. Na, man sollte schon ein bisschen darüber nachdenken und das ist Teil unserer Planung. Aber es gibt durchaus ein Modell, ein vielfach verkanntes Modell, was uns dabei hilft, Prioritäten besser zu setzen beziehungsweise Aufgaben besser zu managen und Entscheidungen über Prioritäten dann auch zu treffen. Ich muss aber auch zugeben, dass sich für mich diese Frage nach den Prioritäten setzen tatsächlich in meiner Tagesplanung gar nicht so stellt, also gar nicht so oft stellt. Das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass ich nicht sozusagen den Tag auf einem weißen Blatt Papier plane, sondern sich das aus meiner Planungsroutine mehr oder weniger sowieso schon ergibt, weil ich ja nach dem Prinzip von groß nach klein, von grob nach fein plane, also von der Jahresplanung runterbreche auf Quartale, auf Monat, Woche und Tag. Und das heißt, ich habe schon viel, viel früher entschieden, was hat für mich dieses Jahr Priorität und was hat keine Priorität. Und dadurch habe ich diese Fragestellung nicht so täglich irgendwie in meinem Kopf, oh Gott, wie könnte ich denn Prioritäten setzen? Ich habe in Episode 93 mal sehr ausführlich über mein Planungssystem gesprochen. Das ist jetzt allerdings auch schon eine Folge, die schon ein bisschen Staub angesetzt hat. Deshalb denke ich, werde ich so zum neuen Jahr, also zum neuen Jahr 2026, vielleicht nochmal eine neue Folge dazu aufnehmen, weil natürlich hat sich in meinem Planungssystem schon wieder eine ganze Menge geändert. Das Grundprinzip ist aber tatsächlich gleich geblieben. Ich überlege mir immer erstmal das Jahr und dann breche ich von dort aus runter und dadurch muss ich nicht jeden Tag überlegen, was hat Priorität. So, ich will dir aber auch nicht mein Planungssystem irgendwie aufdrängen und muss natürlich trotzdem oder will natürlich trotzdem auch diese dieses Bedürfnis respektieren, also quasi ein Werkzeug zu haben, mit dem man besser Prioritäten setzen kann und deshalb dafür diese Folge. Was auf gar keinen Fall hilft, ist tatsächlich mit unterschiedlichen Prioritätskategorien zu arbeiten. Ne? Vermutlich ist das etwas, was sich so über Software oder so eingeschlichen hat, dass wir im allgemeinen Sprachgebrauch von Prio 1 reden. Ne? Und wenn es Prio 1 gibt, muss es ja wahrscheinlich auch Prio 2, 3, vielleicht auch Prio 10 geben. In bestimmten Aufgabenmanagementsystemen hast du tatsächlich auch meistens diese Dreierunterteilung dann in Farben, ne, dass du Aufgaben das rote Fähnchen, das gelbe Fähnchen und das blaue Fähnchen geben kannst, um hier irgendwie eine Priorität zu signalisieren. Das ist tatsächlich ziemlicher Käse, weil Priorität ist ein Zustand ähnlich wie schwanger sein. Ne? Also es gibt auch nicht schwanger 1, 2, 3 oder schwanger rot, gelb, blau, sondern es gibt schwanger und nicht schwanger. Und entweder hat eine Aufgabe Priorität oder sie hat eben keine Priorität. Weil wir wissen alle, was passiert, wenn wir anfangen, tatsächlich mit Prio 1, 2, 3 zu arbeiten. Naja, klar, die Sachen, die Prio 1 sind, werden erledigt und 2 und 3 werden dann irgendwie so lange weggeschoben, bis sie vom Schreibtisch dann auch wirklich runterplumpsen. Ne? Also das hilft uns hier nicht wirklich weiter, mit solchen Systemen zu arbeiten. Wenn du ein Aufgabenmanagementsystem hast, was dir das anbietet, nutze es nicht. Es hilft tatsächlich überhaupt nicht. Also entweder hat etwas Priorität und es hat oder es hat keine Priorität. Und ob etwas Priorität hat oder nicht, dafür gibt es tatsächlich, wie gesagt, ein Modell, was uns weiterhilft, das besser einzuordnen, die gute alte Eisenhower-Matrix. Und bevor du jetzt sofort abschaltest, weil du das alles schon ausprobiert hast und denkst, na, Eisenhower-Matrix, das ist so oldschool und das hilft uns doch in den schnelllebigen Zeiten wie heute gar nicht mehr weiter und mit agiler Planung und so weiter. Ich glaube, dass tatsächlich die arme alte Eisenhower-Matrix wirklich ein sehr falsch verstandenes Modell ist. Und deshalb nehme ich sie heute mal ein bisschen auseinander und ich hoffe, du wirst genauso viele Aha-Momente haben wie ich, als ich mich mal mit diesem Modell wirklich sehr intensiv beschäftigt habe. Und es hilft tatsächlich wirklich, Aufgaben besser einzuordnen, besser zu bewerten, entscheiden zu können, hat etwas Priorität oder nicht. Und sie dann auch so zu behandeln, und das ist das Wichtige bei der Eisenhower-Matrix, sie so zu behandeln, dass sie dann tatsächlich auch in die Umsetzung kommen. Bevor wir uns das richtige Modell Eisenhower anschauen, müssen wir uns erstmal die Kriterien anschauen, mit denen in der Eisenhower-Matrix, im Eisenhower-Modell gearbeitet wird. Das sind zwei Kriterien und da fängt bei den meisten schon, ich sag mal, die Fehlinterpretation an, weil die sind eigentlich sehr klar definiert und wenn ich sie dann aber anders benutze, dann geht es eben in die Hose und dann ist natürlich auch das Modell für mich überhaupt nicht mehr erkenntnisreich oder gar irgendwie in der Praxis anwendbar. Also Eisenhower. Zwei Kriterien sollten wir da oder nehmen wir da heran, um eine Aufgabe erstmal einzuordnen und zwar das Kriterium wichtig und dringend. So, wichtig. Wichtig ist eine Aufgabe dann, wenn sie für mich wichtig ist. Nicht, wenn sie für meinen Chef wichtig ist oder für die Buchhaltung oder für die Personalabteilung. Also es sei denn, ich arbeite in diesen Abteilungen, dann natürlich schon. Also ist es für mich wichtig. Nicht ist es allgemein wichtig fürs Unternehmen, für die Welt oder sonst wie, sondern ist es für mich wichtig. Und bei diesem Kriterium sehen wir schon, warum es so wichtig ist, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder 700 Mal wichtig sagen, warum es so wichtig ist, auch langfristig zu planen. Weil ob etwas wichtig ist oder nicht, kann ich natürlich nur entscheiden, wenn ich weiß, wo ich langfristig hin will. Ich kann über das Kriterium wichtig oder nicht entscheiden, wenn ich nur mir den Tag anschaue. Ich mache das mal an einem Beispiel oder ich mache das in Seminaren auch immer an einem Beispiel deutlich. Also mir erzählen immer wieder Menschen, dass es verdammt wichtig ist, für diesen Podcast auch Social-Media-Kanäle zu bespielen, um möglichst viel Reichweite zu haben und auch eine Newsletter-Community aufzubauen und Newsletter-Verteiler und bla bla bla. Das ist total wichtig. Und ja, klar, jedes Marketingbuch, jedes Social-Media-Marketingbuch gibt diesen Menschen recht, dass das total wichtig ist. Für mich ist das aber nicht wichtig, weil es in keiner meiner Zielvereinbarungen mit mir selbst steht, dass ich mit diesem Podcast irgendwie Geld verdienen möchte oder, weiß ich nicht, die Weltherrschaft erobern möchte oder was auch immer. Sondern für mich ist dieser Podcast ein nettes, kleines Hobby nebenbei. Ich liebe es, wenn Menschen da draußen mir Mails zu dem Podcast schreiben, was sie davon umgesetzt haben und wie schön das war, irgendwie zuzuhören. Ich mag positive Rezensionen, wo auch immer sie stattfinden. Das alles mag ich und ich mag es vor allem, vor einem Mikrofon zu stehen und meine Gedanken in die Welt hinaus zu posaunen. Aber ich will damit kein Geld verdienen. Und wenn ich das weiß, und weiß, dass mir das eben nicht wichtig ist, dann kann ich eben auch entscheiden, dass das Bespielen von Social-Media-Kanälen überhaupt nicht wichtig ist. Für mich, für andere schon. Also, das heißt, ob etwas wichtig ist oder nicht, ist ganz individuell. Es ist immer die Frage, ist es für mich wichtig? Und es hängt natürlich auch immer an der Kenntnis meiner eigenen Ziele ab. Von meiner eigenen Ziele. Naja, ihr wisst, ihr könnt euch den Satz vielleicht selber zusammenbauen. Also, es hängt immer von der Kenntnis über meine eigenen Ziele ab, um eben die Entscheidung zu treffen, ist es wichtig für mich, ja oder nein. Und bitte nicht wichtig einstufen, weil es wichtig für andere ist. Ne? Also nur weil mein Chef in mein Büro gepoltert kommt und sagt, Thea, das ist ganz wichtig, heißt das nicht, dass es automatisch in meiner Eisenhower-Matrix auch wichtig wird, weil für ihn ist es wichtig, für mich vielleicht nicht. Also Kriterium Nummer 1, wichtig ist eine Aufgabe, wenn sie meinen Kernaufgaben entspricht, wenn sie mich voranbringt, dann ist es etwas, was wichtig ist. Das zweite Kriterium, und das ist meistens schon der zweite große Stolperstein in der Eisenhower-Matrix, das zweite Kriterium lautet dringend. Und dringend ist etwas, was wir in der Umgangssprache natürlich übersetzen mit zeitkritisch. Das muss ganz schnell erledigt werden. Ne? Das ist ganz dringend, heißt für mich, also auf jeden Fall muss es diesen Tag, also heute noch irgendwie erledigt werden. Und das ist, glaube ich, irgendwie eine falsche Weitertragung irgendwie des Modells oder irgendwie vielleicht auch dadurch entstanden, dass es aus dem Englischen ins Deutsche übertragen wurde oder so. Was hier gemeint ist, ist nicht, dass es zeitkritisch ist im Sinne von dringend zeitkritisch, sondern ist es terminiert, ist es fristgebunden? Also gibt es tatsächlich eine objektive Frist oder eine Deadline, wie wir heutzutage sagen, die ich nicht überschreiten darf, weil sonst etwas Schlimmes passiert? Weil es sonst tatsächlich wirklich negative Konsequenzen hat, weil ich sonst eben einen Auftrag verliere oder vielleicht sogar eine Strafe bezahlen muss. Also dringend meint nicht zeitkritisch, sondern dringend meint nur, gibt es eine Frist? Gibt es eine Deadline, die ich nicht überschreiten darf? So, das sind die zwei Kriterien, mit denen wir uns in der Eisenhower-Matrix beschäftigen müssen. Und wenn es zwei Kriterien gibt, dann haben wir natürlich immer gleich eine schöne Vierfelder-Matrix und können uns vier verschiedene Aufgabenarten mal anschauen. Vier verschiedene Aufgaben. Die erste Aufgabenart, mit der wir es hoffentlich vielfach in unserem Arbeitsalltag zu tun haben, sind die sogenannten A-Aufgaben. Aufgaben, die sowohl wichtig sind als auch dringend, also eine Frist haben, die also fristgebunden sind. A-Aufgaben sind typischerweise Aufgaben, die unmittelbar dazu führen, dass es Ka-Ching auf unserem Konto macht, dass wir also Umsätze generieren oder wenn du jetzt in einer größeren Organisation arbeitest, die dazu beitragen, dass das Team oder eben die gesamte Organisation Umsätze generiert. Das sind A-Aufgaben. Also in meiner Welt ist das zum Beispiel die Erstellung von einem Seminar, das Umsetzen von einem Seminar, das sind alles A-Aufgaben, weil das führt unmittelbar zu Umsätzen. Das sind auch Dinge, die kann ich nicht vor mir herschieben, weil wenn das Seminar am 31.03. stattfinden soll, dann sollte ich spätestens bis 30.03. irgendwie die Unterlagen vorbereitet haben. Ich sollte am 31. im Seminarraum stehen, das Seminar durchführen. Also da gibt's irgendwie nichts dran zu ruckeln. Und es ist wichtig, ne? Es entspricht meinen Kernaufgaben. Das ist das, wofür ich ursprünglich mal angetreten bin. Das sind A-Aufgaben. A-Aufgaben, wie gesagt, sorgen dafür, dass wir Umsätze generieren und sie erhalten den Status quo. Na, wenn wir auf A-Aufgaben erledigen, dann verändert sich im Prinzip nichts in der Organisation. Na, also wir entwickeln uns nicht weiter, weder als Team, noch als Organisation, noch als Individuen. Das Einzige, was sich verändert, ist unser Kontostand, aber es läuft weiter. Na, es passiert nichts Schlimmes, im Gegenteil, die Maschinerie läuft weiter. A-Aufgaben. Dann gibt es in der Eisenhower-Matrix die sogenannten B-Aufgaben. So, und jetzt nicht davon ausgehen, dass die A-Aufgaben wichtiger sind als die B-Aufgaben, weil hier uns die Buchstaben irgendeine Hierarchie suggerieren wollen oder so. Und das sind einfach nur Buchstaben. Also, A-Aufgaben und daneben die B-Aufgaben. B-Aufgaben sind wichtig, aber sie haben keine Frist. Sie sind nicht dringend. Sie sind nicht fristgebunden. B-Aufgaben sind Aufgaben, die für unsere Weiterentwicklung sorgen, die dafür sorgen, dass wir besser werden, dass wir etwas lernen, dass sich etwas verändern kann, dass etwas optimiert wird. Und solche Aufgaben haben in der Regel keine Frist. Typischerweise können wir B-Aufgaben daran erkennen, dass sie so im Meeting oder im Selbstgespräch mit "Wir müssten mal" eingeleitet werden. Wir müssten uns mal hier mit der Prozessoptimierung beschäftigen. Wir müssten mal unsere Webseite verbessern. Wir müssten mal wieder eine Weiterbildung machen. Wir müssten mal wieder den Keller ausmisten. Typische B-Aufgaben. Alles wichtige Aufgaben bringen uns weiter, aber sie haben keine Frist. Zumindest keine objektive. B-Aufgaben, wie gesagt, machen uns besser. Sie sorgen für Neues, für Weiterentwicklung. Sie haben aber keine Frist. In meiner Welt ist das tatsächlich sowas wie Seminarmodule überarbeiten, die Webseite nochmal optimieren, selber an Weiterbildung teilnehmen. Das sind alles in meiner Welt B-Aufgaben. Networking, Ideen entwickeln, alles B-Aufgaben. Dann haben wir als drittes die C-Aufgaben. Und wie gesagt, ne, diese Buchstaben symbolisieren oder suggerieren keine Hierarchie. Es sind einfach nur Buchstaben. C-Aufgaben. C-Aufgaben sind Aufgaben, die nicht wichtig sind, aber dringend, also fristgebunden. Alle Aufgaben, die nicht für mich wichtig sind, wahrscheinlich aber für andere und blöderweise auch noch eine Frist haben. Also eine Deadline, die ich nicht überreizen sollte, die ich nicht irgendwie verbaseln sollte. C-Aufgaben in meiner Welt sind zum Beispiel alle Aufgaben, die mit meiner Buchhaltung zusammenhängen. Und zwar angefangen von Rechnungen schreiben bis über Umsatzsteuervoranmeldung, irgendwie alle Daten dann irgendwie an meine Steuerberatung übermitteln, einzelne Belege vielleicht noch buchen und. Das sind alles C-Aufgaben. Und hier merken wir schon, wie wichtig diese Perspektive auf das Kriterium wichtig ist. Wichtig für mich. Für mich ist das nicht wichtig. Natürlich ist es für diesen Staat extrem wichtig, dass ich eine Umsatzsteuervoranmeldung jeden Monat mache. Merke ich schon daran, was passiert, wenn ich es nicht tue. Ja, dann kriegt man ganz schnell ganz böse Schreiben vom Finanzamt. Und ja, na klar, ist es wichtig aus der Perspektive des Staates, dass wir, dass alle Selbstständigen das tun. Ne? Diese wunderbare Umsatzsteuervoranmeldung. Es ist nicht für mich wichtig, dass in meiner Buchhaltung irgendwie der Beleg für die letzten Kopien, die ich irgendwie gemacht habe, ne, also der Kassenzettel dafür gebucht ist, das ist für mich nicht wichtig. Das ist deshalb nicht wichtig, weil es keine Umsätze generiert, weil es meine Kunden nicht glücklicher macht, weil es keine zusätzlichen Aufträge irgendwie generiert, weil es meine Teilnehmenden nicht zufriedener macht, meine Klienten nicht irgendwie was davon haben. Also es entspricht nicht meinem eigentlichen Aufgabenfeld. Es ist notwendig. Es ist ätzend meistens. Daran erkennen wir auch meistens C-Aufgaben, dass wir sie eben eher einleiten mit, oh Gott, ich muss noch. Ne? Das sind dann die C-Aufgaben. Sie sind aber nicht wichtig. Dafür sind wir ursprünglich nicht angetreten und trotzdem müssen wir es tun. Und meistens, es hat sozusagen auch eine unmittelbare Frist und wir werden irgendwie von irgendeiner Software oder irgendwelchen E-Mails oder bösen Menschen daran erinnert, jetzt noch diese Aufgabe ganz, ganz dringend zu machen. Sonst gibt's Ärger. Das sind die C-Aufgaben. Und dann haben wir noch die D-Aufgaben. D-Aufgaben sind weder wichtig noch dringend. Und trotzdem machen wir es. Warum? Naja, weil wir es schon immer so gemacht haben. Und weil irgendwann mal jemand vergessen hat zu fragen, warum tun wir das eigentlich? Also Aufgaben, die nicht für mich unmittelbar wichtig sind und noch nicht mal eine Frist haben und trotzdem tun wir es. Da ist es immer für mich schwer, Beispiele zu finden, ohne jetzt meine Vertraulichkeitsvereinbarung mit Kunden irgendwie zu brechen. Ich versuche es mal an einem allgemeinen Beispiel zu erklären. Das Abzeichnen von Urlaubsanträgen. Also ich als Führungskraft musste früher, da war das sogar noch auf Papier, Heute muss man das irgendwie mit Wisch, Wisch und Klick, Klick machen, musste Urlaubsanträge meiner Mitarbeitenden abzeichnen. Und dann habe ich mir mal, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass ich sehr viel Zeit damit jeden Tag verbringe, meinen Namen rechts unten auf irgendwelche Dokumente zu schreiben, habe ich mal die Frage gestellt in einer großen Schlipsträgerrunde, warum muss ich das tun? Gibt es irgendwelche gesetzlichen Vorgaben oder weil das revisionssicher sein muss oder warum auch immer, warum muss ich das tun? Und dann gab es eine heftige Diskussion darüber, ne, und es stellte sich raus, nee, also so von Gesetzes wegen her oder wegen irgendwelcher buchhalterischen Sachen und so weiter müsste man es eigentlich nicht tun, weil eigentlich geht es bei den Urlaubsanträgen ja nur um zwei Aspekte, nämlich einmal, dass die Personalabrechnung das weiß, also da, wo die Urlaubstage sozusagen runtergezählt werden für die einzelnen Mitarbeitenden und dass natürlich nicht so viele Mitarbeitende gleichzeitig Urlaub machen. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, das heißt, wenn ich dafür sorge, dass es einen teamweiten Kalender gibt, wo sich alle eintragen und wir sozusagen Regeln festlegen, wie viele Menschen maximal Urlaub nehmen können zur gleichen Zeit und gleichzeitig die Mitarbeitenden auch quasi gezwungen sind oder eben irgendwie verpflichtet werden, ihren Urlaub dann auch an die Personalabrechnung zu melden, dann müsste ich nicht mehr da als Instanz dazwischen geschaltet werden und muss die Dinger nicht mehr abzeichnen. Und obwohl sie es, glaube ich, nicht gerne gemacht haben, haben dann tatsächlich die großen Herren in ihrer Weisheit gesagt, ja, okay, Thea, du hast recht, dann musst du nicht Urlaubsanträge abzeichnen. Also ich will nur sagen, wir betreiben in Organisationen immer und immer wieder Prozessoptimierung und führen neue Prozesse ein. Was wir nicht machen, und das sollten wir tun, ist der Prozessfrühjahrsputz, wo wir einfach vielleicht mal Prozesse, die sich überholt haben, die gar nicht mehr notwendig sind, vielleicht auch mal aus dem Fenster rausschmeißen. Und etwas zu tun, nur weil es vielleicht meinem Kontrollbedürfnis entspricht. Kann man machen, muss man aber nicht. Und ich habe mich für nicht müssen entschieden. Für mich war Urlaubsanträge abzeichnen eine ganz klare D-Aufgabe. Also ab damit. Und da sind wir schon. Und jetzt drehen wir einfach mal die Kurve wieder zurück und wandern von D zurück auf A. Jetzt sind wir schon bei der Frage, wie gehe ich denn mit diesen einzelnen vier Aufgaben um? Und auch da gibt es in vielen Übersichten zur Eisenhower-Matrix immer so ganz einfache Anweisungen, ne? D-Aufgaben ab in den Papierkorb. Naja, Vorsicht, ne? Also manchmal weiß ich gar nicht, ob das wirklich eine D-Aufgabe ist oder eine, vielleicht doch eine C-Aufgabe, weil ich vielleicht gar keinen Überblick darüber habe, was mit den Ergebnissen meiner vermeintlichen D-Aufgabe dann vielleicht in anderen Fachabteilungen passiert, ne? Also man stelle sich vor, ich fülle jeden Monat irgendeine ominöse Excel-Tabelle in irgendeinem System irgendwie aus und gehe davon aus, das liest ja eh keiner. Ja, dann könnte ich vermuten, das ist eine D-Aufgabe und es einfach lassen und diese Aufgabe in den Papierkorb schmeißen. Könnte aber sein, gerade in sehr großen, komplexen Konzernstrukturen, dass vielleicht doch irgendwie jemand mit diesen Daten arbeitet. So, deshalb sage ich nicht Papierkorb, sondern ich nehme da immer meine Dreifach-P-Variante. Parken, pausieren, Papierkorb. So, das heißt, als allererstes parke ich mal diese Aufgabe und höre damit für einen begrenzten Zeitraum nur auf und guck mal, was passiert. Und schaue immer mal, ne, mach mir immer eine Erinnerung irgendwo hin, parke das, pausiere und schaue mal, was passiert. Ne, dann gucke ich in 14 Tagen nochmal drauf, dann gucke ich in einem Monat nochmal drauf, dann in 3 Monaten, in 6 Monaten, 12 Monaten. Und wenn dann nichts passiert ist, dann ist es definitiv eine D-Aufgabe und dann kann sie wirklich spätestens ab in den Papierkorb. Also D-Aufgaben, parken, pausieren und dann ab in den Papierkorb, wenn nichts Schlimmes passiert ist. C-Aufgaben, die Aufgaben, die nicht wichtig für mich sind, aber wohl für andere und deshalb eine Frist haben, die ich nicht übertreten darf. C-Aufgaben, wie gesagt, bei mir ist das die Buchhaltung. Da steht dann immer so lapidar in diesen Eisenhower-Matrizen im Internet, delegieren. Und dann wird ganz schnell gefragt, na, an wen denn? Wir arbeiten doch alle an der Kapazitätsgrenze. Ja, na klar, das ist auch ein bisschen zu einfach zu sagen, na, delegiere C-Aufgaben. Wenn du kannst, dann delegiere C-Aufgaben. Wenn du das, meistens ist es aber eben wirklich so, ne, dass ich ja nicht mich irgendwie in meinen Morgenkreis setze und dann sage, hey, hat irgendjemand Lust, meine Buchhaltung zu machen? Nein, also hier müssen wir tatsächlich in der Regel uns überlegen, gibt es zum Beispiel eine Software, an die wir etwas delegieren können. Ne? Also C-Aufgaben sind dafür prädestiniert, darüber nachzudenken, wenn nicht nur ich diese Aufgabe regelmäßig mache, sondern vielleicht auch rechts und links von mir im Team immer wieder Leute oder andere Menschen in anderen Abteilungen, dann lohnt sich in der Regel natürlich das Tauschgeschäft Zeit gegen Geld. Und das mache ich zum Beispiel mit meinem Buchhaltungskram. Ne? Ich tausche Geld für eine Software gegen Zeit, weil diese Software ermöglicht es mir, viele Dinge, die bei mir C sind, sehr viel einfacher zu machen, als wenn ich das selber in der Excel-Tabelle dann irgendwie darstellen müsste oder würde und dann alles an meine Steuerberatung rübergebe. Und ne, das die zweite Delegation, ich habe natürlich eine Steuerberaterin, die einen Großteil, vor allem eben die ganzen Jahresaufgaben, übernimmt. Ich tausche Zeit gegen Geld. Auch das ist Delegieren. Also an eine Software oder tatsächlich an andere Personen. Und man kann natürlich trotzdem auch immer wieder schauen, gibt es jemanden in meinem Team, in der Organisation, an den ich oder die ich das delegieren kann? Wie gesagt, meistens nein, weil die meisten Organisationen so Personalkürzungen in den letzten Jahren vorgenommen haben, dass da meistens niemand ist, der Juhu schreit, weil er noch eine zusätzliche Aufgabe von mir bekommt. Aber was ich zum Beispiel in manchen Teams, mit denen ich zusammengearbeitet habe, gemacht habe, ist, dass wir eine sogenannte Aufgabenbörse veranstaltet haben. Das heißt, vor einem spezielleren Teammeeting haben alle ihre C-Aufgaben gesammelt. Und wir haben mal geschaut, wo es Überschneidungen gibt, wo Menschen die gleichen C-Aufgaben immer wieder machen und haben dann geguckt, ist es vielleicht sinnvoller, die zu bündeln und dann tatsächlich einzelne Verantwortlichkeiten im Team dafür zu definieren. Also ich sag mal sowas wie Datenerfassung Zeit für alle macht dann eben die Susi und die, Reisekostenabrechnung für alle macht dann dafür der Peter. Na, also C-Aufgaben, die bei allen irgendwie so immer mal wieder auf den Tischen auftauchen, dann zu einzelnen Verantwortlichkeiten zu geben, weil das ermöglicht, dass wir solche ätzenden, ekelhaften C-Aufgaben bündeln können und dass es jemand immer und immer wieder macht und dann sind wir natürlich sehr viel effizienter und schneller im Abarbeiten dieser C-Aufgaben, ne? Als wenn jeder sozusagen seine diversen C-Aufgaben immer wieder zwischendurch alleine macht. Also bündeln, delegieren und bitte delegieren, C-Aufgaben sind die einzigen Aufgaben, die wir an eine KI oder eine Software delegieren sollten. Ne? Wir delegieren bitte keine A- oder B-Aufgaben an eine KI, C-Aufgaben. Ne? Noch ist die KI dumm wie Stulle. Stulle dumm, dumm Stulle, keine Ahnung wie. Woher kommt dumm wie Brot? Ah, das war's. Die dumm wie Brot, genau. Ne? Und ja, für C-Aufgaben ist tatsächlich das Delegieren an eine KI eine super Sache. Also ich lasse über eine KI meine Podcasts transkribieren. Ich lasse mir von einer KI vorausfüllen, was ich in meiner Steuer, in meinem Steuerprogramm da irgendwie in die einzelnen Felder eintragen muss, wenn ich zum Beispiel Belege für Ausgaben buche, aber mehr auch nicht. Weil, ne, ich sag immer, der Drehbuchautor, für den das Schreiben eines Drehbuchs eine A-Aufgabe ist, der fragt sich nicht, ob KI vielleicht gute Drehbücher schreiben könnte. Das fragt nur der Produzent, der damit Geld sparen möchte, ne? Also der die Gage für den Drehbuchautor einsparen möchte. Und wenn wir anfangen, A- oder B-Aufgaben an eine KI zu delegieren, werden wir irgendwann unseren eigenen Job zu einem KI-Betreuer machen oder KI-Betreuerin, KI-Fütterin. Und das macht, glaube ich, nicht so viel Spaß, ne? Aber C-Aufgaben, ja. da darf man auf jeden Fall hinschauen, ob es da vielleicht eine Möglichkeit gibt, das mit einer Software, einer KI oder wie gesagt, ne, auch natürlich mit Fachexperten da draußen dann auch am Ende zu machen. C-Aufgaben delegieren. B-Aufgaben. Meistens versuchen Menschen, also B-Aufgaben nochmal für alle, die noch nicht so fit sind in der Eisenhower-Matrix. B-Aufgaben sind Aufgaben, die total wichtig sind, die sehr wichtig sind, aber keine Frist haben. Ne? Wir müssten mal wieder. B-Aufgaben. Die meisten Menschen versuchen, B-Aufgaben darüber zu retten, dass sie ihnen eine künstliche Frist geben. Ja, dann sitzen wir alle zusammen am Armputztisch und ich sag nochmal, wir müssten mal wieder den Keller aufräumen und dann sagt mein Mann, ja, bis 30.06. Und wir versuchen damit quasi unbewusst daraus eine A-Aufgabe zu machen. Jetzt sind aber sowohl mein Mann als auch ich und auch alle unsere Nachkommen nicht so blöd. Unser Unterbewusstsein weiß ja, dass nichts, aber auch absolut gar nichts Dramatisches passiert, wenn ich diese fiktive, diese künstliche Frist, 30.06. irgendwie überschreite. Außer, dass wir am Jahresende mal wieder da sitzen und uns alle in die Augen schauen und sagen, ach ja, stimmt, wir wollten ja eigentlich, Mist, was ist wohl passiert? Ja, was ist wohl passiert? Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis aus der Eisenhower-Matrix. A- und C-Aufgaben haben sich nach vorne gedrängelt und dafür gesorgt, dass meine B-Aufgaben so weit immer nach rechts auf dem Schreibtisch rucken, bis sie irgendwann runterfallen. A- und C-Aufgaben fressen B-Aufgaben mit dem Ergebnis, dass wir dann am Jahresende da sitzen und denken, ach Mist, ich wollte doch eigentlich dieses Jahr wirklich mal wieder ein bisschen mehr Zeit in Weiterbildung und Networking investieren und Qualitätsmanagement und neue Produkte entwickeln. Warum? Warum hat das alles nicht stattgefunden? Weil wir mit Fristen nicht weiterkommen. B-Aufgaben brauchen konkrete Bearbeitungszeiten. Es hilft mir überhaupt nicht, wenn ich mir aufschreibe, bis dann und dann will ich das machen, sondern ich muss mir aufschreiben, wann ich das tun will und ich muss mir dafür Zeit reservieren. Weil, wie gesagt, die A- und die C-Aufgaben, die ja immer gleich mit einem roten Fähnchen und einer ganz schlimmen Frist um die Ecke kommen, die drängeln sich immer nach vorne. Die wollen immer im Mittelpunkt stehen und die kommen auch ganz von alleine in den Mittelpunkt. Da müssen wir uns nicht drum kümmern. Die B-Aufgaben treten dafür in den Hintergrund. Das heißt, ich muss dafür Zeit reservieren. Also, mach dir in deinem Kalender 2 Termine pro Woche von mir aus oder 3 oder 4 oder nur 1, je nachdem, wie du arbeitest. Aber reserviere Zeitfenster für B-Aufgaben. Wenn ich nicht in meinem Kalender alle 2 Wochen einen Termin mit mir selbst hätte, ein Reservierungsfenster hätte, wo steht, Seminarkonzepte überarbeiten, würde das nicht stattfinden. Und es würde auch erstmal nichts Schlimmes passieren. Ja, außer dass so die Qualität meiner Seminare so langsam in den Keller rückt. Aber ne, merkt man ja Gott sei Dank immer erst, wenn es zu spät ist. Also, wenn ich mir die Zeit nicht reserviere, wenn ich mir nicht Zeit reserviere zum Lernen, wird es nicht stattfinden. Wenn ich mir nicht Zeit reserviere für Networking, wird es nicht stattfinden. Also bau die Terminserien in deinen Kalender hinein und dann kannst du ja diese einzelnen Zeitfenster von mir aus, wenn du deine Wochenplanung machst, nochmal von Dienstag auf Donnerstag schieben oder was auch immer. Aber du musst erstmal dafür Zeit, Bearbeitungszeiten reservieren. Versuch nicht B-Aufgaben dadurch zu retten, dass du ihnen eine Frist gibst, sondern arbeite mit Bearbeitungszeiten. So, und dann zu guter Letzt nochmal ein Blick auf die A-Aufgaben, also Aufgaben, die wichtig sind, aber auch dringend, die also eine Frist haben. Hier ist es wichtig, und das stand schon in den 60er Jahren in der Eisenhower-Matrix, unmittelbar selbst erledigen. Also nicht delegieren, weder an die Kolleginnen und Kollegen, sondern und auch vor allem nicht an eine KI. Ne? Ich möchte das ganz nochmal betonen, weil in ganz vielen Organisationen beobachte ich, wie A-Aufgaben versucht werden, an eine KI zu delegiert zu werden. Und mal unabhängig davon, dass ich glaube, dass das eine KI noch nicht erledigen kann, ist ja die Frage, wie viel Spaß haben wir denn noch im Job, wenn wir irgendwann nur noch C-Aufgaben machen? Also A- und vor allem B-Aufgaben ist das, was Motivation bringt, ist das, was Spaß macht. Wenn dir deine A-Aufgaben keinen Spaß machen, bist du im falschen Job. Und das ist, wie gesagt, auch was für mich A ist und was für andere Menschen A-Aufgaben sind, ist, hängt immer von der Perspektive ab. Für meine Steuerberaterin sind zum Beispiel alle meine Steuerunterlagen und Aufgaben eine A-Aufgabe. Weil damit verdient sie ihr Geld, das ist ihr eigentliches Kerngeschäft, dafür ist sie ursprünglich mal angetreten. Für mich ist der ganze Kram C. Und wenn meine Steuerberaterin darüber nachdenken würde, dieses Kerngeschäftsfeld an eine KI auszulagern, dann ist entweder sie irgendwann überflüssig oder sie macht nur noch Aufgaben, die ihr keinen Spaß mehr machen. Warum auch immer, meine Steuerberaterin hat totalen Spaß an Steuerunterlagen. Das ist alles in Ordnung so und deshalb funktioniert das, weil ich kann meine C-Aufgaben an Menschen delegieren, für die das A-Aufgaben sind. Also A-Aufgaben sollte man unmittelbar und selbst erledigen, aber, und das ist ganz, ganz wichtig, achte immer darauf, dass dein A-Feld nicht zu voll wird. Wenn ich zu viele Seminare im Laufe eines Jahres mache, dann bin ich irgendwann nur noch im Abarbeitungsmodus. Das geht immer zu Lasten meiner B-Aufgaben. Das heißt, ich kann mich nicht weiterentwickeln. Ich bin nur noch am Abarbeiten und das heißt zwar, ich mache kurzfristig zwar sehr viele Umsätze und werde für dieses Jahr dann unglaublich reich. Schön wär's. Aber ich entwickle mich nicht langfristig. Und das ist sehr, sehr gefährlich, weil wenn wir nur auf, und da ist völlig egal, ob ich jetzt als Solo-Selbstständige darauf schaue oder als Konzernchefin von einem großen Unternehmen. Wenn ich nur das Abarbeiten fokussiere, was die kurzfristigen Umsätze generiert, wird mein Unternehmen wahrscheinlich nicht langfristig sicher, vor allem krisensicher existieren und vor allem, das ist das Gegenteil von nachhaltig. Also nicht zu viele A-Aufgaben, das geht ganz schnell zu Lasten von Spaß, das geht ganz schnell zu Lasten von Motivation und Energie und wir sind dann einfach nur noch im Hamsterrad. Niemand wird glücklich, wenn er nur noch A- oder C-Aufgaben macht. Also sorg dafür, dass du Zeitfenster für die B-Aufgaben hast, reserviere dafür Zeiten. Und meine Empfehlung ist tatsächlich, mal regelmäßig stattfindende Aufgaben mal in dieser Matrix einzuordnen, um auch vor allem einen Überblick zu haben. Also wie viele Aufgaben oder wie viel Zeit, wie viel Energie pro Woche investiere ich denn eigentlich in A, B, C und D-Aufgaben? Wahrscheinlich, das zumindest bei Menschen, die das erste Mal mit dieser Matrix arbeiten, wahrscheinlich wirst du feststellen, dass da eine ganze Menge A und vor allem erschreckend viel C ist und viel zu wenig B. Und bei D ist es meistens so, dass mir die meistens alle sagen, nee, wir machen keine D-Aufgaben und dann so nach 6 Monaten, oh hoppala, da sind sie ja, die D-Aufgaben, dann fällt es plötzlich auf. Ne? Aber da auch im darauf zu schauen, dass du ein gutes Gleichgewicht zwischen A-, B- und C-Aufgaben hinbekommst. Und das fängt damit an, dass man einfach sich wirklich mal diese 4 Felder auf einem Spielzettel aufmalt und die alle Aufgaben, die man so über einen Tag, über eine Woche erledigt hat, mal in die einzelnen Sachen einträgt. Und wie gesagt, immer hinsichtlich der Kriterien wichtig und dringend. So, und wenn ich das tue, dann, und da sind wir jetzt wieder bei der Ausgangsfrage, dann kann ich natürlich entscheiden, welche Priorität hat das und wie muss ich, also welche, das meinte ich jetzt hier, das Aufgabe, ne, welche Priorität hat die Aufgabe A, B, C? Und dann ist die Antwort nicht, was mache ich heute als erstes, weil das hängt meistens wahrscheinlich an der Frist oder an der Frage, worauf habe ich heute Bock? Aber ich kann zumindest sehr gut entscheiden, wie muss ich mit der Aufgabe umgehen, damit sie dann auch wirklich in eine gute Umsetzung kommt. Und deshalb empfehle ich auch, das regelmäßig zu machen, immer mal wieder aufzuräumen, gedanklich oder wie gesagt auf einem Schmierblatt mit den vier Feldern, um vor allem auch immer wieder einen Überblick darüber zu haben, wie viele C- und D-Aufgaben haben sich da unter Umständen in den letzten 6 Monaten wieder angehäuft, weil auch das ist eine Beobachtung, die ich in vielen Organisationen, in denen ich tätig bin, mache. Es werden immer mehr Prozesse eingeführt, es wird immer mehr in Richtung Sicherheit, Kontrolle, KPI-Messung und so weiter gearbeitet. Ne, alles so ein bisschen unter der großen Überschrift Prozessoptimierung. Ich glaube tatsächlich nicht, dass das zu einer Prozessoptimierung führt, im Gegenteil. Und es führt dazu, dass einfach immer mehr Menschen immer mehr C-Aufgaben, manchmal sogar eben auch D-Aufgaben auf ihrem Zettel haben. Und wahnsinnig viel Daten gemessen werden, weiterverarbeitet werden, bestätigt werden müssen und so weiter. Und das sind am Ende alles C-Aufgaben, weil mir kann keine Führungskraft erklären, dass sie ursprünglich mal angetreten ist, um Dinge, Daten zu bestätigen, zu erfassen, auf irgendwelche Dashboards zu gucken und so weiter. Dafür sind wir, ich hoffe zumindest die meisten von uns, nicht angetreten, sondern wir wollten irgendwas bewirken, irgendwas entstehen lassen, irgendwas verändern, ne? Und das ist das, was wichtig ist. Und das sind meistens dann keine C-Aufgaben. Also ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Klarheit über die Eisenhower-Matrix verschaffen. Ich hoffe, das hilft dir alles ein bisschen mehr gut Prioritäten zu setzen. Aber es bleibt dabei, Prioritäten setzen ist nicht einfach zu entscheiden, was ich heute mache, was ich heute als erstes mache. Ist nicht einfach, wird weiterhin mit selber, also zumindest für die nächsten Monate noch, für mit selber entscheiden, selber denken sein. Und langfristig glaube ich, kannst du dich wunderbar von dieser Herausforderung lösen, wenn du ihn anders planst. Und zwar langfristig, von oben nach unten, von groß nach klein, weil dann ergibt sich vieles für den Tag, für die Woche eigentlich ganz, ganz automatisch. Und wie du genau das machst, wie gesagt, Folge 93 ist die ältere Folge dazu und ich gehe davon aus, dass wir so zum neuen Jahr, ich dir nochmal sehr ausführlich erzähle, wie ich die Jahresplanung mache und dann von dort aus dann irgendwann auch zu einer Tagesplanung gelinge. Bis dahin, genießt die Herbstsonne, hab eine wunderschöne Zeit, deine Thea.